Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Heute schauen wir auf einen Bereich des Handwerks, den wir bisher eigentlich noch nicht in den Podcast thematisiert haben, und zwar auf das Sachverständigenwesen, heute mit dem Fokus auf das Tischlerhandwerk. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hemmansdörfer. Hallo Max.
Hallo Peter.
Ja, unser Gast heute ist Marc Schütt. Er ist Schreinermeister und Fensterbauer, Betriebswirt im Handwerk und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Tischlerhandwerk. Herzlich willkommen, Marc.
Ja, danke schön.
Marc, ich habe es gerade schon gesagt, einen Sachverständigen hatten wir jetzt hier noch nicht zu Gast. Deswegen müssen wir das jetzt mal klären. Was macht ein Sachverständiger genau?
Ja, ich sage immer so ganz nett, ich komme nicht gerne zum Klugscheißen, sondern komme lieber zum Kaffee trinken. Aber ja, Klugscheißen ist es ja nicht. Wir müssen Dinge bewerten, die falsch gelaufen sind auf der Baustelle oder halt in der Werkstatt. Und wenn Kunden sich ungerecht behandelt fühlen oder der Meinung sind, sie haben nicht das Produkt in der Qualität gekriegt, dann werden wir häufig gerufen. Andersrum aber auch, wenn Kollegen kommen und sagen, der Kunde will nicht zahlen und guck mal bitte, ich habe wirklich alles getan, was in meiner Macht steht und hilf mir bitte, dass der Kunde wieder zahlt. Das ist auch so ein Punkt. Oder halt, wenn es Gerichte ruft. Ne?
Also beide Seiten, Handwerksunternehmer, aber der Kunde auf der anderen Seite, wahrscheinlich häufiger der Kunde, oder?
Ist durchmischt. Also es ist nicht immer nur der Kunde, es sind auch häufig die Handwerkskollegen. Und da lege ich auch einen ganz großen Fokus drauf, dass ich halt handwerksnah bleibe. Also dass ich zwar neutral, weil ich den Eid geschworen habe, dass ich neutral bleibe, aber ich möchte schon unser Handwerk, unser Tischlerhandwerk hochhalten.
Also du bist Schreinermeister, du bist Fensterbauer, du hast das alles von der Pike auf gelernt, aber du hast dein eigenes Sachverständigenbüro. Das heißt, das ist dann jetzt dein Hauptjob, oder?
Das ist soweit mein Hauptjob, ja. Wir haben noch eine Tischlerei. Also ich führe mit meinem Vater zusammen eine Tischlerei, die mittlerweile nicht mehr ganz so groß ist. Liegt aber auch eher daran, dass wir so den Generationskonflikt haben, den so viele andere auch in den unterschiedlichen Firmen haben, also die Söhne mit ihren Vätern, und ich habe den halt so gelöst, dass ich mich dann in den Sachverständigenbereich weiterentwickelt habe und damit dann pari bin. Also ich bin auch so knapp 20% meiner Zeit in der Tischlerei und der Rest bin ich im Sachverständigenbüro.
Okay, kannst du ein bisschen was zu deinem Sachverständigenbüro erzählen? Wie kann man sich's genau vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da? Ich habe gesehen, ihr habt ja auch mehrere Standorte.
Genau, wir sind mittlerweile zu viert. Uns hat einer verlassen, aber wir sind zu viert. Das sind zwei Damen im Büro, die uns unterstützen, und zwei Sachverständige, die draußen sind. Wir haben einen Teilbereich im Versicherungswesen. Ich habe meinen großen Teilbereich im Tischlerhandwerk, überwiegend im Fensterbau. Da fühle ich mich halt heimisch. Und ja, der Kollege unten aus Aalen, also wir haben einen Standort Norddeutschland oder Mitte Deutschland und einen Standort Süddeutschland, und der Kollege aus Aalen, der ist auch gelernter Fensterbauer, der kann auch den Bereich abdecken, ist halt nicht öffentlich bestellt, aber hat sich weiter spezialisiert mehr in dem Versicherungsbereich. Ja. Für uns selber arbeiten dann noch als Freelancer eine Architektin, eine Bauingenieurin und auch noch zwei, drei andere öffentlich bestellte Sachverständige, denen ich, wenn die Auftragskapazität so hoch ist, die ich dann versorge mit den Aufträgen.
Okay, weil du gerade gesagt hast, der Kollege in Aalen ist nicht öffentlich bestellt. Kannst du das einmal erklären? Was heißt denn das genau? Öffentlich bestellt und vereidigt? Kann man auch unvereidigter Sachverständiger sein?
Ja, kann man durchaus. Also du kannst zum Beispiel auch Sachverständiger für was weiß ich werden. Also das ist ja egal.
Kann ich mich einfach so nennen quasi?
Kannst dich so nennen. Also der Sachverständigenberuf ist ja kein geschützter Beruf. Mhm. Und die öffentliche Bestellung ist halt ein Titel, den man erlangen kann im Handwerk oder halt auch bei der Industrie- und Handelskammer oder halt auch Architekten. Das sind so die drei Kammern, also die Handwerkskammer, die Architektenkammer, die Ingenieurskammern auch und die Industrie- und Handelskammern. Das sind die vier Kammern, die die öffentliche Bestellung verleihen können. Mhm. Und das ist ein Titel, den kannst du dir nicht aneignen. So, da musst du schon gewisse Leistungen bringen. Aber es gibt halt auch Die anderen sind halt ein freier Sachverständiger, das heißt, jeder Tischlerkollege, der meint, er könnte das, hätte das notwendige Fachwissen, auch überdurchschnittliche Fachwissen, der darf sich Sachverständiger nennen. Und dann gibt es halt auch zertifizierte Sachverständige, da gibt es unterschiedliche Zertifizierungssysteme, Personenzertifizierung und so. Und ja, das sind so die Unterschiede da drin, ne?
Aber bei öffentlich und bestellt ist sozusagen dieser Sachkundenachweis, glaube ich, da. Also dieses Wissen, das ihr erbringt, ihr macht doch richtig Prüfungen, oder?
Wir machen dann unterschiedliche Lehrgänge. Wir müssen uns permanent weiterbilden. Und zu dem Sachkundenachweis musst du dann halt auch vor der Handwerkskammer, da gibt es eine eigene Prüfungskommission, da musst du dann den Sachkundenachweis darlegen.
Und ihr werdet dann auch eben von den Gerichten angefordert. Da werdet ihr dann sozusagen bevorzugt wahrscheinlich angefragt, oder?
Ja, da gibt es auch wieder Gerichtsurteile. Also überwiegend werden die öffentlich Bestellten bevorzugt, aber die Personenzertifizierten sollen die gleichen Chancen haben. Aber da ist dann auch wieder, Gericht ist sehr langwierig, ne, und auch das in den Köpfen reinzukriegen. Aber ja, deswegen sind wir eigentlich immer häufiger dort zu finden, die öffentlich Bestellten.
Hm. Was sind denn dann so mal klassische Fälle, wo du auch zum Einsatz kommst? Wir werden später noch ein bisschen detaillierter dann drüber sprechen, aber mal so, wenn du jetzt mal so deine Erfahrungen als Sachverständiger zu Rate ziehst und mal rekapitulierst, was sind so die häufigsten Einsatzpunkte?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin überwiegend im Fensterbereich tätig und beim Fenster sind es überwiegend die Montage, ne? Also die Fenster an sich, die sind heute schon echt Hochleistungsprodukte und ja, es gibt den einen oder anderen Ausreißer, auch nicht nur Deutschland, sondern auch, ich sag mal, wenn von den Ausreißern 10% in Deutschland die Ausreißer sind, die anderen 90% kommen dann aus dem umliegenden Ausland oder umliegenden Ländern. Aber der Gros der Fehler passiert eigentlich in der Montage. Und da werde ich dann hinzugezogen und dass man das dann bewertet, dass man vielleicht auch die Möglichkeit gibt. Also ich mache es immer ganz gerne im Mediationsverfahren, dass ich den Kollegen dann, wenn das jetzt wirklich am Kollegen hängt, dass ich den Kollegen hinzuziehe und dass ich mit ihm zusammen die Problematik erarbeite, dass er es auch erkennt, im besten Fall auch einsieht und im noch besseren Fall zusammen eine Lösung erarbeiten, dass man da rauskommt. Das wäre der Königsweg. Und ich sag mal, funktioniert in aller Regel funktioniert das auch ganz gut.
Okay. Das heißt, man versucht auch viele Fälle dann ohne ein Gericht zu lösen, sondern einfach direkt zwischen Kunde und zwischen Auftraggeber und Handwerksunternehmen zum Beispiel.
Ja, Max, du musst dir vorstellen, wenn du bei Gericht bist, gibt ja diesen Spruch, auf hoher See und bei Gericht bist du verloren oder wie das immer heißt, ne? Wenn du ein Gerichtsverfahren anstrebst, dann ist das ein Marathon. Dann brauchst du gute Nerven, du brauchst Geld in der Hinterhand, weil das, was du dann ertüchtigst, ich sag mal, die Fenster, die nicht richtig eingebaut sind und du hast deine Kinder mit im Haus und die sollen halt nicht die sollen keinen Schimmel haben, die sollen nicht frieren, die sollen schöne Fenster haben, dann baust du da, ertüchtigst du das Ganze. Dafür gibst du ein weiteres Budget mit in den Raum, weil du dann einklagst. Mhm. Und dieses Einklagen, das kann echt lange dauern. Das ist wie so ein Marathon, ne?
Okay.
Und da versuche ich dann halt, die Kunden auch vorzubewahren, so generell auch den Kollegen. Also das braucht keiner.
Wir sprechen gleich nochmal über deine Sachverständigentätigkeit, aber vielleicht doch nochmal ganz kurz der Blick zurück. Du bist ja irgendwann, hast du dich entschieden, ins Handwerk zu gehen. Möglicherweise, weil du es zu Hause gesehen hast. Mhm. Das war die Intention. Also, dass du gesagt hast, ich gehe einen ähnlichen Weg, wie er in der Familie schon vielleicht ja vorbezeichnet war.
Ja, also mein Vater ist ja schon, ich weiß gar nicht, da war ich 6, da hat er sich selbstständig gemacht, hat die Tischlerei gekauft. Und seitdem bin ich auch im Grunde genommen jedes Wochenende mit in der Firma gewesen. Also wir hatten damals das so, dass die Firma 2 Orte weiter war. Und da konnte ich nicht einfach so eben rübergehen, so wie einige Kollegen die Möglichkeit hatten. So bin ich dann immer am Wochenende mit dahin und habe dann auch, ich sag mal, darf man eigentlich gar nicht so sagen, aber mit 14 stand ich an der Kreissäge, ne? ja, ich wusste, was ich mache. Mhm. Ich konnte diese Dinge und ich wusste, habe auch schon gesehen, dass es einen Rückschlag gab. Ich habe gesehen, wie die Kreissäge vernünftig funktioniert und so Kleinigkeiten konnte ich dann halt selber machen. Ja, die Tisch, jetzt nicht die große Tischkreissäge, aber die kleine Makita oder die kleinen Tischkreissägen für die Baustelle. Ne?
Ja.
Und seitdem handwerklich, ne? Und das hat sich dann so eingebrannt. Und das Tischlerhandwerk ist für mich so eigentlich so das schönste Handwerk. Es gibt auch wunderschöne Handwerke daneben. Mein Sohn wird Elektriker. Ihm sage ich immer, weißt du was, es ist wunderbar, dass du das zweitschönste Handwerk erlernst, aber das Schönste wirst du nie erlernen. Es mag jeder dann anders sehen, ist auch völlig in Ordnung. Aber mein Herz schlägt halt fürs Holz.
Verrat doch noch, warum ist es das Schönste? Also weil dein Herz fürs Holz schlägt oder gibt es noch andere Gründe?
Nee, ich sag mal, wenn du mit dem Holz arbeitest, Holz ist erstmal ein lebender Werkstoff. Ne? Wenn wir jetzt auf die Nachhaltigkeit sehen, dann könnte ich jetzt hier ein Pamphlet eröffnen, wo ich sage, es ist nachhaltig, es speichert CO2 und. Aber in der Regel ist es auch so, es lebt ja auch. Ne? Ist ja ein bisschen anders als Metall. Es ist warm. Du kannst alles daraus bauen mittlerweile, wenn du siehst, es gibt wunderschöne große Ingenieursbauten aus Holz. Mhm. Es ist einfach super vielfältig. Ne? Mhm. Und wenn du zu uns reinkommst, wirst du sehr viel Holz sehen. Du wirst aber auch sehr viel Kontrast sehen. Das heißt, mit Lehmputzen, mit Glas und so weiter. Du kannst halt unheimlich viel kombinieren. Und es bringt auch so ein bisschen Wohnlichkeit und ja, Wärme mit sich. Ne? Und das ist so eigentlich das, was ich so am Holz liebe.
Also der Werkstoff. Aber dennoch dann, du hast erzählt, warum, den Weg dann aber in Stationen erstmal zum Meister. Und du hast, glaube ich, den Betriebswirt auch noch gemacht, oder?
Ja, ich habe meinen Tischlergesellen gemacht. Dadurch, dass ich im Sauerland meinen Tischlergesellen gemacht habe, bin ich Tischlergeselle. Danach bin ich dann, habe ich meinen Zivildienst gemacht, bin dann anschließend noch ein paar Jahre als Geselle, habe ich dann gearbeitet und bin dann nach Ebern gegangen. Das ist die Meisterschule Ebern, liegt im Kreis, ich glaube, ist Kreis Bamberg. Und da ist es halt so, dass du 3 Semester hast, bis du zum Meister kommst, also sehr intensiv. Und diese Semester habe ich auch durchgeführt, bin dann Schreinermeister geworden, also Tischlergeselle, Schreinermeister, Nord-Süd. Und habe dann direkt danach meinen Betriebswirt im Handwerk noch gemacht, damit ich halt Ahnung vom Kaufmännischen auch habe, weil das ist ja das, was ich auch häufig sehe. Die Kollegen, das sind wirklich super Handwerker, aber im Verkauf sind sie nicht wirklich gut und das fällt ihnen dann auf die Füße. So, und danach habe ich dann irgendwann gesagt, das kann nicht der Endpunkt sein. Ich muss irgendwas noch machen. Und ja, dann bin ich irgendwie ans Sachverständigenwesen gekommen. Und als ich dann die ersten Lehrgänge hinter mir hatte, habe ich dann gesagt, das wird auch nichts mit der Firmaübernahme. So schnell, dann baue ich das weiter aus. Und so ist das dann gekommen.
Jetzt ist aber die Kombination ja ganz spannend, ne? Also Sachverständige fürs Tischlerhandwerk, eine eigene Tischlerei quasi in Familienbesitz. Ich kann mir vorstellen, dass du dann nochmal ein ganz anderes Auge dafür hast, wie Sachen montiert werden, wie Sachen produziert werden. Wie stark hilft dir denn die Tätigkeit als Sachverständiger, dann auch als Schreinermeister, da die Übersetzung in die Praxis?
Und das hilft ganz, ganz stark, weil ich habe ja den großen Luxus, dadurch, dass ich so viele Fehler sehe und mich mit so vielen Dingen beschäftige, dass ich ganz anderen Einblick auch auf den Markt kriege, ganz anderen Einblick in die Industrie kriege, plötzlich ein ganz anderes Netzwerk habe, was der Kollege eigentlich so nicht hat und auch anders wahrgenommen werde von der Industrie. Und da versuche ich dann halt auch so ein bisschen Multiplikator für die Kollegen zu sein. Also die Leute, die mich über Social Media und so kennen, die wissen, dass ich ein sehr offenes Ohr habe und dass sie mich jederzeit irgendwas fragen können und sie kriegen auch immer eine Antwort. Und ich versuche auch immer irgendwo eine Brücke zu bauen. Und das ist mir halt wichtig, ne? Weil das fehlt den Kollegen. Und wenn wir uns untereinander unterstützen können, können wir wirklich wunderschöne Werte schaffen. Und das ist eigentlich so der Hauptantrieb da drin, ne?
Social Media, ein gutes Stichwort. Also ich nenne gerne deinen Instagram-Kanal. Dich finde ich immer unter Tischler SV, genau. Sachverständiger Marc Schütt. Dort zeigst du viele Videos von Fehlern, aber auch, wie es besser geht. Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Social-Media-Kanal, was du da genau vermitteln möchtest.
Ja, für mich ist es einfach wichtig, jetzt habe ich überlegt, ja, Instagram ist ganz toll zum Zeigen von tollen Sachen, wenn ich so sehe, was die Kollegen alles Tolles machen und ich sag mal auch die großen Influencer wie Ben oder der Holzmichel oder Johannes, das sind ja echt wunderschöne Dinge, die da bauen. Ich habe aber nur meistens den Müll, den Schrott, den ich dann zeige. Das heißt, die Fehler, ne? Und dann habe ich erst überlegt, gucken sich das die Leute an? Stößt das nicht lieber ab? Eigentlich ist das ja so eine Happy Welt. Aber nee, es sind doch schon viele und auch viele Kollegen, die mir folgen, die dann auch sagen, ey, du, ich habe das gesehen. Das ist total cool. Ich habe jetzt eine andere Sicht auf die Dinge. Hast du vielleicht da und dafür noch eine Lösung? Und das, da wirklich die Kollegen mitzunehmen und auch Endverbraucher mitzunehmen, das ist so das Ziel dahinter. Und das gelingt eigentlich ganz gut.
Aber ja dann nicht nur virtuell, sondern auch in der Praxis, ne? Also ich habe gesehen, ihr hattet erst vor ein paar Wochen ein Training bei euch im Betrieb. War das bei euch?
Ja, wir haben vor kurzem ein offenes Training gehabt. Also wir haben letztes Jahr ein Montage-Mentoring ins Leben gerufen. Das Montage-Mentoring besteht daraus, dass wir erst einmal in die Betriebe gehen und dann mit dem Betrieb sprechen. Wie messt ihr auf? Wie besprecht ihr das mit dem Kunden? Welche Ausbildungsgrad haben eure Mitarbeiter? Was habt ihr für Materialien, die ihr verwendet? So, erstmal so das Grundgerüst kennenlernen. Daraus entwickeln wir dann ein Montagetraining. Das Montagetraining ist genau darauf abgezielt, was die haben. Also ich bringe denen nichts Neues rein an Materialien, wie ich das bei einer Verkaufsschulung in der Industrie habe, sondern ich nehme die Materialien, die haben und baue die sachgerecht aufeinander auf. Wenn die da irgendwelche Fehler bauen, dann erkläre ich denen das und anhand der ganzen Dokumente der Hersteller. Und dann ist es meistens so, dass ich auch die Mitarbeiter frage, was läuft aus euren Augen nicht richtig? Und den Chef frage, was läuft aus deinen Augen nicht richtig? Oder die AV frage. Und diese Fragen, die kriegt keiner zu sehen. Daraus bauen wir ein Mediationskonstrukt. Und während des ganzen Trainings wird das Ganze thematisiert. Das merken die gar nicht. Und dann entsteht eine Diskussion und am Ende ist in der Regel ist so, dass jeder jeden verstanden hat. Und das ist ein cooler Move, wo die hinterher sagen, hey, so habe ich das gar nicht gesehen. Ja, ist ja klar, dass die dann immer sauer sind auf uns. Mhm. Oder dann sagt der Chef, ja, wenn ich den jetzt, wir packen da nochmal 5.000 Euro in die Werkstatt rein, dann haben die das und das Werkzeug, dann können die schneller arbeiten, dann ist auch die Motivation anders und ja, das sind dann so Dinge, wo man mit Scheuklappen, also die Betriebe und die Mitarbeiter, die laufen mit Scheuklappen durch die Gegend, ist auch ganz normal, das ist völlig normal. Und ich von außen habe einen anderen Blick drauf und versuche die Scheuklappen zu öffnen. Und daraus ist das Ganze entstanden, ne? Und weil die großen Betriebe sich sowas leisten können, habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte gerne, dass Azubis sich sowas leisten können und die kleinen Betriebe auch dieses angeleitet werden und deswegen habe ich so ein offenes Training entwickelt und das war echt gut. Also wir haben dann aus dem Programm heraus haben wir dann losgelöst durch Fragen ein ganz eigenständiges Programm im Laufe des Tages entwickelt, wo die dann auch mit Lösungen rausgegangen sind, was eigentlich so gar nicht geplant war, aber hat sich halt verändert und für die war es richtig gut und ich habe dann Rückmeldung von den Chefs gekriegt, es waren nur Mitarbeiter da, die gesagt haben, ey, wir machen das fürs ganze Team im nächsten Jahr.
Ach, cool.
Mhm. Ja, also von daher, ist ein anderer Ansatz, ne?
Ja.
Ein bisschen psychologisch, aber ist ein ganz anderer Ansatz.
Mhm. Geht er dann auch über das Sachverständigenwesen hinaus? Das ist ja dann wirklich richtiges Coaching. Klar, mit dem Input, den du natürlich hast. Ne?
Aber ich möchte es nicht Coaching nennen. Ja, es ist sowas. Aber ich finde einfach, wir müssen unsere Kollegen und Kolleginnen einfach dahingehend schulen, dass die keine Hemmung haben, miteinander zu sprechen. Weil das ist ja immer der Chef. Das ist der Chef, ja. Und der Chef, der hat dann auch mal schlechte Laune. Kann auch völlig in Ordnung sein, dass er schlechte Laune hat. Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann kriege ich auch schlechte Laune. Und die Mitarbeiter, die kriegen schlechte Laune, wenn das auf der Baustelle nicht funktioniert. Und das miteinander kommuniziert, das ist ganz häufig sind es Missverständnisse. Das ist wie in der Familie, ganz normal. Mhm. Und da braucht es auch manchmal wirklich einen Externen, der dann einfach sagt, hey, guck mal hier, wir probieren es mal etwas anders. Einfach nur die Sichtweise andersrum. Und dann lösen sich so viele Konflikte von alleine. Und das finde ich extrem wertvoll.
Marc, lass uns aber dennoch nochmal auf die Fälle schauen. Auf das, was du vorhin mal so ein bisschen, wahrscheinlich in Anführungsstrichen, Müll genannt hast oder Fehler, was da so passiert. Aber wo du gesagt hast, dass es eben auch viele interessiert. Vielleicht können wir so zwei, drei solche Grundprobleme mal durchspielen. Ich glaube, ein Grundproblem ist alles, was feucht ist und was Wasser ist, oder? Also du hast, glaube ich, auf deiner Website auch stehen, die Kraft des Wassers. Da passiert was.
Genau. Also wir können da ganz klar, also eins meiner Lieblingsthemen, wenn man jetzt googelt und das Wort Gewerkeloch googelt, dann wird man sehr schnell bei mir fündig, auch auf Google Platz 1 mit mehreren Artikeln und so weiter. Ja, das Gewerkeloch. Was ist das Gewerkeloch? Das Gewerkeloch ist im Grunde genommen eine Schnittstelle zwischen Verputzer, zwischen Fensterbauer, ja, oder Maler mit Wärmedämmverbundsystem. Also im Grunde genommen die Ecke vom untere Ecke vom Fenster, von der Fensterbank zu dem Anschlussgewerk, Putz, Außenputz, Wärmedämmverbundsystem. Und da gibt es so zwei, drei kritische Punkte. Wenn die nicht eingehalten werden, dann kommt die Kraft des Wassers und die drückt dann gnadenlos rein. Und wir wissen alle, wenn wir mal einen Wasserschaden gehabt haben, an einer Stelle ist der Schaden und an einer völlig anderen Stelle kommt das Wasser raus. Und das ist das Riesenproblem, auch beim Fenster. Ich war jetzt gerade, also ich hatte mir im Vorfeld schon gesagt, ich war gerade auch bei einem Kunden und da war das auch so, da wurden Fenster eingebaut im Obergeschoss und die haben sich nach 3 Wochen später, war ein relativ starker Regen und dann haben sie sich gewundert, dass es oben aus der Decke tropfte. Und das war halt das klassische Gewerkeloch, ne? Wurde nichts abgedichtet und nicht richtig verbaut. Und dadurch ist der Schaden halt entstanden. Und das konnten wir jetzt gerade relativ schnell nachweisen, indem wir die Fensterbank entnommen haben. Darunter war es alles nass und dann konnte man relativ schnell zeigen, guck mal, hier lag das Problem. Holsteinerwerk läuft das Wasser relativ schnell auch durch. Und dann hat man das Problem schnell gefixt und kann es auch lösen.
Nicht weit entfernt ist, das ist vorhin auch schon angesprochen, das Thema Schimmel. Das hat aber, glaube ich, eher was mit Lüftung zu tun oder auch mit Temperaturunterschieden und aber auch Feuchtigkeit irgendwo, oder?
Genau, die Lüftung, da jeder Fensterbauer oder jeder, der mit Fenstern zu tun hat, ist auch in die Verpflichtung genommen, ein Lüftungskonzept zu erstellen beziehungsweise darauf hinzuweisen. Erstellen werden es die wenigsten, aber wer schlau ist, weist darauf hin. Wer das nicht tut, kommt in die Hinweisfalle. Und dieses Lüftungskonzept ist halt dafür da, weil die alten Fenster nicht ganz so dicht waren wie jetzt die neueren. Und dann verdichten wir die Gebäudehülle noch mehr. Und wir brauchen aber einen Luftaustausch, um halt auch die Feuchte aus dem Haus rauszukriegen. Und die Feuchte entsteht halt durch uns. Wir sind zu 90% bestehen wir aus Wasser. Wir kochen, wir schlafen, da schwitzen wir duschen. Da entsteht auch Wasserdampf und dadurch entsteht halt auch ein gewisser Wasserdampfdiffusionsdruck. Der will irgendwo raus. Ja, und wenn wir nicht lüften, dann setzt er sich an irgendeiner Stelle ab, die kälteste Stelle ist. Und dann kommt Thema Schimmel, dann kommt Thema Feuchtigkeit und das sind so Dinge, die einfach die Bauphysik, ne? Physik können wir nicht ändern. Bauphysik, da können wir uns nur nach richten und die, aber verändern können wir die nicht. Mhm. Ja.
Aber verstehe ich es jetzt richtig, ein altes Haus ist dann da ein bisschen besser, wenn da so richtig noch ein bisschen luftdurchlässige Fenster drin sind oder würdest du das nicht
könnte,
so bejahen?
Könnte man meinen, ne? Könnte man meinen, aber dann drückt sich die Luft praktisch in die ältere Bausubstanz und wenn wir jetzt so eine Bausubstanz einfach mal in der Mitte durchschneiden, so einen Horizontalschnitt machen, dann und da legen wir einfach Linien, ich sag mal, gedachte Linien in Werten der Temperatur drauf, dann sprechen wir von Isothermen. Und diese Isothermen, irgendwo ist dann da die 0 Grad Isotherme, das heißt der Taupunkt. Mhm. Und wenn wir Feuchtigkeit ins Mauerwerk irgendwo reinbringen oder irgendwie in den Baukörper reinbringen, dann kondensiert der irgendwo in diesem Bereich zwischen 0 und 12 Grad. Ne? Und da entsteht dann halt auch der Schimmel. Und den müssen wir halt draußen halten. Und ja, dann, wenn das Fenster jetzt das beste Bauteil ist, dann ist ja auch das alte Haus wirklich gut, weil es irgendwo zieht, aber auch da entstehen dann die, an den Schwachpunkten entsteht der Wasserausfall und da entsteht dann auch der Schimmel. Ne? Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir nicht unbedingt eine Dreifachverglasung in ein altes Haus bauen, sondern wirklich gezielt darauf achten, was verbauen wir wo und wie verbauen wir was wo und wie stellen wir sicher, dass das durch das Fenster weglüftet, ne? Oder eben neben dem Fenster durch eine Lüftungsanlage oder so.
Das heißt, du siehst da echt heftige Sachen, also richtig heftige Schäden?
Ja, genau. Da sieht man also nicht nur das. Schimmel ist jetzt nicht so das Hauptthema. Hauptthema ist wirklich Abdichtung und Befestigung. Das ist eigentlich noch viel schlimmer im Moment.
Ja, was ist so das Schlimmste, was du gesehen hast? Oder kann man das gar nicht so benennen?
Das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist ein Fenster, was rausgefallen ist und fast ein Kind erschlagen hätte.
Oh Gott, ja.
Und das sind so Dinge, wo ich dann denke, wir übertreiben es mit, also man denkt, wir übertreiben es mit unseren ganzen Vorschriften, aber in gewissen Bereichen sind die Vorschriften echt notwendig. Auch wenn man sich was nicht vorstellen kann, aber so ein Wind, der hat schon extreme Drücke und Söge, je nachdem, wie das Haus steht. Und das kann man sich nicht vorstellen, was da passiert. Und es wird ja immer mehr. Ne? Wir sehen ja jetzt die ganzen Hochwasserschäden, wir sehen die ganzen Wind- und Starkregenereignisse. Ja. Und es wird ja tendenziell mehr, als dass es weniger wird. Da braucht man gar nicht, braucht man kein Hellseher zu sein. Das ist einfach so. So und dementsprechend müssen auch die ganzen Bauelemente ertüchtigt sein, ne? Oder beziehungsweise auch dementsprechend befestigt sein.
Mhm. Ich hätte noch eine Rückfrage zum Gewerkeloch, weil dieses Wort an sich, heißt das, weil du gesagt hast, es ist die Schnittstelle zwischen verschiedenen Gewerken, heißt das, dass sich das eine Gewerk aufs andere verlässt und sagt, das macht dann schon der Fensterbauer zum Beispiel oder der Verputzer oder der Maler oder?
Ja, das ist in der Tat.
Kommt es daher?
Das ist in der Tat so. Also eigentlich muss sowas ja geplant werden. Ne? Wir haben im Neubau haben wir ja den Luxus, wir haben einen Planer. Das ist der Architekt in aller Regel. Im Altbau, wenn ich jetzt zu Lieschen Müller gehe als Tischlerei Schütt und will dort Fenster verbauen und da habe ich keinen Planer. Das heißt, ich bin der Planer. Mhm. Und das muss unseren Kollegen auch immer bewusst werden. Ne? Wir sind dann selber der Planer. Beim Architekten, da kann ich dann darauf verweisen, der hat eine Leistungsbeschreibung und ein Leistungsverzeichnis. Und wenn da drin steht, du bist für die Fensterbank zuständig, dann bin ich für die Fensterbank zuständig. Mache ich das jetzt aber, Lieschen Müller holt sich jetzt mich und Maler Möglich oder wie er da auch immer heißt. Und Maler Möglich macht die Wärmedämmverbundsystem drauf und die Fassade und wir müssen die Fenster mit den Fensterbänken machen. Da muss ich mich mit dem unterhalten. Pass mal auf, wie hast du was vor? Was packst du da drauf? Wie tief gehst du raus? Wie tief muss ich meine Fensterbänke bauen? Brauche ich Niederhalter? Brauche ich keine? Brauche ich eine zweite wasserführende Ebene? Das sind alles so Dinge, die ich mit ihm durchklären muss. Und das Reden ist meist verlernt bei den Kollegen, also generell, aber im gesamten Gewerk. Ne? Das Miteinander reden ist, der ist doof. Nee, der hat andere Ideen. Ich mach das so und dann soll er drauf gucken, dass er weiterkommt. So, und das ist halt
das denken dann alle und dann macht es keiner
genau, letztendlich. Das ist halt der falsche Weg. Ne? Und da ist die Kommunikation halt echt extrem wichtig. Und halt ja auch die Planung, die Schnittstellenplanung. Mhm. Ist aber auch beim Dachdecker. Ne? Der Dachdecker, der ist ja derjenige, der auch die Gebäudeabdichtung macht. Wenn du jetzt ein bodentiefes Fenster verbaust, ich sag mal zum Garten hin, dann holst das alte Fenster raus, setzt das neue rein. Ja, nach außen wird dann nicht abgedichtet. Ja, soll der Dachdecker machen. So, sollst dich jetzt darauf verlassen, dass die Lieschen Müller den nächsten Dachdecker anruft, beim fünften Dachdecker, der keine Zeit hat, hat die keinen Bock mehr. Dann sagt sie auch, ja, mach ich nächste Woche. Ja, und nichts halt länger als ein Provisorium und dann wundert sie sich, dass irgendwann Wasser reinkommt, der Estrich unter Wasser ist oder dass eine Ameisenstraße plötzlich durchs Wohnzimmer läuft. Ist ein bisschen schwierig, ne? Und das sind so die Gewerke, die Schnittstellen, wo wirklich die Gewerke miteinander reden müssen. So, oder okay. Oder ich schaffe es, dass ich jetzt zum Beispiel beim Dachdecker, dass ich wirklich die Abdichtung zu erdberührenden Bauteilen in diesem Bereich, nur in diesem Bereich vom Fenster zum Mauerwerk selber hervornehme. Und das sind so Punkte, die ich versuche auch den Kollegen zu zeigen, dass sie das auch können. Ne?
Ja, und ihnen beibringen, beziehungsweise einfach verdeutlichen, wie wichtig dann die Kommunikation ist.
Genau.
Nicht nur intern im Unternehmen selbst, sondern auch mit anderen Unternehmen oder auch gewerkeübergreifend einfach miteinander sprechen.
Genau, einfach wie wir beim guten Bier miteinander reden, ja. So können wir auch meinetwegen bei einer guten Cola währenddessen oder beim Wasser oder beim Kaffee darüber reden, wie wir die Ausführung machen und dann anschließend gehen wir ein Steak essen und ein Bier trinken.
Ja. Das klingt sehr verbindlich, aber ich denke gerade, du hast ja dann immer zwei Parteien. Also die eine holt dich, aber dann hast du die andere Seite auch irgendwo. Das heißt, du musst schon immer dann damit umgehen. Ne?
Also, ja, man ist immer, irgendeiner findet einen immer als Doofmann. Ne? Also irgendwo ist man immer der Doofmann. Aber das ist ja auch egal. Da muss man mit umgehen können. Das lernst du mit der Zeit. Das ist auch das, was ich den jüngeren Kollegen sage, die jetzt in die Sachverständigentätigkeit kommen. Das ist übrigens auch etwas, wenn man sich den Schnitt anschaut, der Sachverständigen, die jetzt im Moment unterwegs sind, dann liegen wir nicht bei 40, dann liegen wir schon fast bei Ende 50, Anfang 60. Und ja, so der Schnitt, ne? Und es ist dann auch irgendwann endlich, ne? Wir brauchen auch frische, junge Leute, die Bock haben auf sowas. Und ich bin da eigentlich auch immer jemand, der jungen Kollegen sagt, pass auf, komm, ich helfe dir, ich zeige dir das und zeige dir auch, wie man was machen kann. Das ist eigentlich auch nicht so üblich im ganzen Gewerk. Ne? Weil, ja, weiß ich nicht. Ich kenne viele Ältere, die sind sehr zugänglich. Ich kenne aber auch viele Ältere, die haben sind sehr von sich überzeugt. Sagen wir so.
Und hängen vielleicht noch in alten Arbeitsweisen. Ja, genau. Alten Denkweisen, alten Arbeitsweisen.
Und da muss man
ja,
ne?
Ja, klar. Da muss man aber bei dir sagen, zumindest das, was ich online gelesen habe, klingt ja ganz interessant, dass ihr da auch mit Drohnen teilweise unterwegs seid oder 360-Grad-Vermessung. Das klingt alles auch sehr technisch mittlerweile.
Du kannst es ja auch gar nicht anders mehr, ne? Also ich sag mal, mit der Drohne, wir hatten jetzt in Köln ein großes Objekt, sollte ich die Fenster bewerten und auf der einen Seite konnte ich die Fenster, wenn dann nur von innen bewerten und die äußere Bewertung hätte ich über einen Steiger oder über einen Gerüst machen können. Mhm. Das Einrüsten dieses Hauses hätte 180.000 Euro gekostet, weil das ja, das waren schwebende Gerüste und so. Machen, weil da unten drunter keine Möglichkeit war, abzulasten.
Aha.
Und das sind so Dinge, das geht nicht für sowas. Ne? Da greife ich dann auf Hochleistungsdrohnen zurück und dann werden die Elemente von der Drohne abgeflogen und dann erkläre ich dem Drohnenpiloten das und du kannst es ja mittlerweile einprogrammieren. Ne? Dann fliegt die alleine. Also das ist ja nicht das Problem. Und auch die Vermessung. Also ob ich jetzt 3 Tage brauche, um ein Objekt einzumessen, oder ob ich wirklich 2 Stunden da jemanden durchschicke mit einem Faro-Scanner, der mir eine Punktwolke macht, woraus ich alles Mögliche ableiten kann, wo ich die Planung mitmachen kann. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Das sind einfach Kosten, die man sparen kann.
Ja.
Marc, du hast vorhin ja schon gesagt, wie du selber in den Beruf reingekommen bist. Also du hast ja dann die Seminare gemacht. Wenn sich aber jetzt jemand fragt und sich das wirklich überlegt, Seminare, das ist aber nicht mit ein paar Seminaren getan, sondern das sind ja einige Jahre, denke ich, oder? Bis du dann wirklich mal auch die Bestellung bekommst.
Ja, das ist auch so.
Wo macht man die? Macht man die bei der Kammer oder bei privaten Anbietern? Wo läuft das?
Also wir im Handwerk, wir müssen erstmal nach Rasfeld. Also hier in NRW müssen wir erstmal nach Rasfeld, weil Schloss Rasfeld ist die Akademie des Handwerks. Die haben die ersten Lehrgänge, wo du dann erstmal so diese Grundlagentechniken lernst. Ne? Was ist ein Gericht? Also das ist sehr gerichtslastig und gerichtsgutachtenlastig. Wie schreibe ich das Gutachten? Wie ist das aufgebaut? So, und danach besuchst du zum Beispiel bei uns, bei Tischler NRW, besuchst du dann die einzelnen Kurse bei Tischler NRW, wo es dann in die fachspezifischen Sachen reingeht. Das heißt, du wirst nochmal abgeholt auf deinem Wissen vom Tischlerhandwerk, also so von dem Meisterkurs. Und dann gehst du in die fachspezifischen Dinge rein. Und nach einer Zeit, dann heißt es meistens, dass du noch ein bisschen warten sollst, ein bisschen der auch andere Lehrgänge noch mitnehmen sollst. Das muss nicht nur bei uns in NRW sein. Du kannst auch nach Bad Wildungen, und wenn du bei Würth einen Lehrgang machst oder sonst irgendwo, ich mache es halt auch bei der Ingenieurskammer oder bei der bei den Industrie- und Handelskammern. Ich mache auch gewerkeübergreifend, mache ich Lehrgänge mit, weil ich einfach noch ein breiteres Wissen haben möchte. Und dann irgendwann, wenn du dich dann so bereit fühlst, dann meldest du dich zu der Prüfung an. Und dann musst du 2, 3 Probegutachten machen und wirst dann zu einer mündlichen Prüfung eingeladen und einen schriftlichen Teil noch. Und wenn du das alles bestanden hast, dann hast du die Befähigung oder dann wird von NRW gesagt, pass auf, Handwerkskammer, der hat es geschafft, der hat das durchschnittliche Fachwissen dargelegt und nachgewiesen, den könnt ihr vereidigen. Und dann kommt irgendwann die Vereidigung von der Handwerkskammer.
Und wie lange hätte das jetzt insgesamt gedauert, bis du genau da bist?
Boah, ich habe 5 Jahre gebraucht, ungefähr. Okay. 5 Jahre. Ich habe mir aber auch ein bisschen Zeit gelassen.
Okay. Aber nur mal, um ein Gefühl zu kriegen. Also wir reden wirklich über einige Jahre,
ja,
bis man soweit ist.
Genau, man redet über einige Jahre. Da kann auch mal passieren, dass man durchfällt. Ist mir auch passiert bei einem Thema. Ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, das ist auch... Ist auch wirklich eine schwierige Sache. Ne? Mhm. Also es ist völlig in Ordnung, dass das passiert. Mhm. Und hey, scheitern heißt ja nicht, dass man doof ist, sondern das heißt man einfach nur, da hat an irgendeinem Punkt irgendwas noch nicht gepasst. Und dann steckt man seinen Kopf nicht in den Sand, sondern wieder in die nächsten Bücher und dann geht's weiter. Also diese Mentalität, die wir in Deutschland haben, dass irgendjemand, der scheitert, doof ist, das finde ich völlig bescheuert. Ja. Die scheitern, die haben was gelernt und aus den Fehlern kann man nur lernen und das ist auch völlig normal.
Aber du kannst ja eigentlich nicht dir dann ein Schild an die Tür machen und sagen, so jetzt weiß ich genau, wie man Gutachten schreibt oder geht es, du musst ja vorher quasi, du hast gesagt Probegutachten schreiben, aber dann sollte ja vielleicht einer an deiner Seite gewesen sein, der dich vielleicht mitgenommen hat, gerade das hast du ja vielleicht auch angesprochen vorhin, dass dann so ein Mentor nicht so verkehrt ist, den man an der Seite hat, ne? Mit dem man zusammen die üben kann.
Das fing bei uns so gerade an. Ich habe mir auch 2 Leute gesucht aus anderen Gewerken, weil ich dann einfach gesagt habe, ihr seid älter, ihr habt richtig lange Erfahrung, ihr seid aus einem anderen Gewerk. Ich sag mal, fachlich werde ich das schon richtig schreiben. Nur versteht ihr auch das, was ich da schreibe? Und da war meine Frau zum Beispiel auch sehr gut. Die kommt völlig aus der Industrie und hat überhaupt keine Ahnung von der Tischlerei und so weiter. Und wenn die das verstanden hat, dann war das Gutachten gut. Ne? Und auch die anderen Kollegen, die haben dann etwas fachspezifischer drauf geguckt. Die kannten auch den einen oder anderen Terminus noch und haben dann auch so aus Sachverständigensicht drauf geschaut. Und so hat man dann auch gelernt. Und das ist auch was ich dann halt auch den Kollegen, den jüngeren Kollegen auch anbiete, auch gewerkeübergreifend, weil ich das einfach nur gut finde. Mhm. Ja, also wir müssen uns alle untereinander unterstützen. Das geht auch nicht anders. Nicht jeder kann alles wissen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und wir als Sachverständige, wir sind nicht Gott. Wir sind auch nur Menschen. Wir machen auch Fehler. Aber wir haben halt das große Glück, dadurch, dass wir permanent mit solchen Sachen zu tun haben, dass wir uns ganz anders in die Materie einarbeiten können als der Kollege, der hier einen Schrank baut, da ein Fenster baut und so weiter und wirklich diese Scheuklappen hat, weil er einfach nur im Tagesgeschäft ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht noch eine kurze Sache.
Ja, gerne.
Ich war mal bei einer Haustür. Man gibt immer Montageluft so 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter. Ne? Und diese Haustür, die hatte auch einen Sicherheitsstandard. Also es gibt dann RC2, RC3. Da gibt es dann besondere Sicherheitsparameter, die man einhalten muss, auch für die Montage. Einmal umlaufende Befestigung und so weiter. Und dann musst du auch noch das Ganze abstimmen, das Befestigungsmaterial auf das Mauerwerk. So, und der Kollege, der hatte dann ein 10 cm breite Montagefuge, hatte dort das Befestigungsmaterial durchgeschraubt. Und das Befestigungsmaterial war zum einen nicht dafür zugelassen, zum zweiten 10 cm geht gar nicht. Also du musst dann 2 cm so einhalten, so in dem Dreh. Und dann hat er sich einfach gedacht, ich schraube mittig eine Schraube nochmal so wie so ein T an der Schraube vorbei. Also die eine Schraube, müsst ihr euch vorstellen, die geht von dem Blendrahmen bis ins Mauerwerk und dann genau auf Mitte schraubt er jetzt im 90-Grad-Versatz nochmal ins Mauerwerk, ins Vorblendmauerwerk. Und diesen Knotenpunkt hat er verschweißt. Und das habe ich im ersten Moment nicht erkannt. Im ersten Moment habe ich gedacht, was ist da für ein Dreck dran? Und als ich dann genauer hingeguckt habe, habe ich gedacht, der hat da geschweißt. Nee, der hat nicht geschweißt. Doch, der hat geschweißt. Also das war so erschreckend, wie das ist, so cool war das auch.
Kreativ, ne?
Ja, kreativ. Das war wirklich Kreativwerkstatt. Das war wirklich, solche Highlights, die siehst du dann auch, wo du dir denkst, das gibt's doch gar nicht. Auf was für Ideen kommen die denn?
Krass.
Also, das ist schon echt extrem. Und von solchen Ideen könnte ich euch zuhauf erzählen.
Das holen wir dann vielleicht auch nochmal nach, in Einzelfällen.
Ja, gerne.
Und wir würden jetzt in unserem Podcast zu dem etwas, ja, zu den persönlicheren Fragen kommen, wo wir dich noch ein bisschen besser noch kennenlernen. Und die erste Frage ist eine wirklich spannende. Mit wem würdest du gern mal tauschen? Also wenn du nicht deine jetzige Aufgabe hättest, das kann aber auch was anderes sein, Sport oder kulturell. Gibt es irgendeinen Menschen, wo du sagst, ja, ich möchte mal einen Tag so leben wie der oder auch eine Woche, einfach um mal in die Rolle reinzukommen und seine Erfahrungen zu machen?
Mit wem würde ich gern mal tauschen? Also was ich extrem spannend finde, wäre zum einen so ein CEO eines ganz, ganz großen Unternehmens, weil die haben jetzt nicht die sind nicht mehr mit Fachwissen, sondern da ist nur noch Führung angesagt und strategische Planung. Das fände ich schon mal total interessant. Oder halt mit einem Verkäufer, also so generell mit einem Verkäufer im freien Feld, der nicht den Menschen was aufschwatzt, sondern der wirklich mit seinem Naturell die Menschen überzeugt. Und auch, ich sag mal, das Problem erkennt, was die haben und das dann auch löst. Das fände ich auch, das mal einen Tag lang, das fände ich auch total interessant.
Die nächste Frage, Marc. Was war für dich die beste Entscheidung, die du getroffen hast? Kann beruflich sein, kann auch privat sein. Kannst du von beiden etwas nennen? Die beste Entscheidung.
Ja, die beste Entscheidung war meine Frau, weil so zwei Kinder hätte ich nie gekriegt mit einer anderen, weil die beiden sind einfach, weiß ich nicht, fühle mich rundum wohl. Und eine andere beste Entscheidung im Berufsleben, dass ich wirklich den Schritt in die Sachverständigkeit getan habe. Weil hier bin ich mein eigener Herr. Hier baue ich mir das auf, was ich gerade aufbaue. Und es macht extrem Spaß. Also es ist nicht so, wenn ich abends da noch sitze, dass es für mich Arbeit ist. Auch wenn ich ins Büro fahre, ist es für mich keine Arbeit. Es macht einfach nur Spaß.
Das ist ja der Optimalzustand, ne?
Ja.
Wenn man von zu Hause irgendwas tut und es nicht als Arbeit empfindet, sondern es einem Spaß macht.
Es ist einfach nur schön.
Dann, ich formuliere die Frage mal ein bisschen um und drehe sie um. Was war für dich so die größte Herausforderung bisher? Vielleicht auch aus beruflicher Sicht. Was war so richtig knackig?
Die größte Herausforderung. Die größte Herausforderung ist so generell in dieses Geschäfte führen zusammen in der Familie. Also Vater-Sohn-Konstrukt, das ist für mich die größte Herausforderung. Das ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, jeder, der zuhört und der in derselben Situation ist, der weiß, was ich meine.
Wir lassen es so stehen.
Ja.
Wir kommen zur nächsten Frage. Was bedeutet für dich Handwerk?
Handwerk bedeutet für mich Freiheit, Leistung, Lust an Leistung und schöne Bauten. Also, aber das passt in die Freiheit rein. Wir sind nicht gebunden. Also selbst in der Krise können wir Dinge bauen. Wenn alles kaputt geht, sehen wir einfach nur, nehmen wir nur das Ahrtal. In der größten Krise waren die Handwerker und die Landwirte diejenigen, die den Karren aus dem Dreck gezogen haben für das Erste. Ja, dann kamen die ganzen anderen drumherum. Ja, die Rettungskräfte, die waren auch da, ja. Aber die Leute, die da wieder aufbauen, das ist das Handwerk. Wir sind das Handwerk und selbst wenn die Finanzkrise an die Wand fährt, wenn wir ein bisschen Material kriegen, können wir aus dem Material was fertigen. Und da ist es völlig egal, wer im Handwerk. Das ist gewerkeübergreifend. Da dürfen wir uns dann auch nicht sagen, ja, wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind die Besten, sondern das ist gewerkeübergreifend. Und das ist auch so ein Ding von Lust auf Handwerk. Das hast du auch gesehen, Max, dass ich da mein Herzblut reingebe.
Ja, passt ja zu dem, was du gesagt hast, ne? Lust an Leistung, genau. Lust an dem, was man selbst schafft, Lust auf Handwerk vertritt ja genau das, ne?
Genau.
Dass man
genau
das stolz ist auf das, was man tut, gewerkeübergreifend.
Genau. Und das vermitteln auch an die Jungen, das ist eigentlich das Schönste, was es gibt.
Marc, danke erstmal bis hierher. Jetzt haben wir noch vier kurze Begriffe, mit der Bitte auch da ganz kurz und kompakt drauf zu antworten. Der erste wäre, was ist Heimat für dich?
Heimat ist mein Zuhause. Also ich sag, da, wo meine Familie ist, das ist für mich Heimat. Also wenn ich meine Frau und meine Kinder irgendwo in der Nähe habe und das kann egal sein, wo es ist, das ist für mich dann Heimat.
Nächste Frage. Hast du irgendein Vorbild?
Also sachverständigenmäßig habe ich ein Vorbild. Da gibt es einen Sachverständigen im Bereich vom Sonnenschutz. Der ist für mich ein Vorbild, weil der einfach sehr prägnant und sehr gut arbeitet.
Ja. Cool.
Nächste Frage, was ist Glück für dich?
Ja, da bin ich wieder bei meiner Familie. Das ist Glück. Also wenn ich sehe, dass meine Kinder jetzt in die Lehre gekommen sind, beziehungsweise der eine fast am Ende ist und dass die ihr Glück finden, ist das ein Traum. Wenn ich sehe, dass meine Frau zufrieden von der Arbeit nach Hause kommt, weil sie eine Führungsposition hat und weil sie Menschen so führt, dass die auch glücklich sind, finde ich das toll. Also das ist einfach die Familie, ne? Das größte Glück.
Zum Abschluss, Marc, hast du irgendein Motto?
Habe ich ein Motto? Also so im Leben jetzt nicht, aber im Sachverständigen oder generell beruflich oder so das, was ich tue, ich möchte gerne auch anderen helfen. Das ist so mein Motto, ne? Also das Handwerk mein Handwerk in seiner Struktur erhalten, und zwar mit den modernen Mitteln, aber das, was es ausmacht, erhalten und den Menschen zeigen, dass es gut ist und ihnen helfen, dass sie das genauso sehen.
In diesem Sinne, Marc, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du uns auch mitgenommen hast in die Welt des Sachverständigenwesens und uns auch erklärt hast, wie man da überhaupt reinwachsen kann. Ich glaube, das war für viele auch spannend, aber natürlich war genauso spannend, über Fälle zu reden. Und bin mir sicher, da machen wir bestimmt irgendwann nochmal eine Folge, wo wir ganz tief eintauchen und mal ganz viele durchsprechen. Also vielen, vielen Dank und alles Gute. Danke dir.
Ja, danke.
Vielen Dank, Marc. Ciao.
Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.